ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bildung der künftigen Bundesregierung geht jetzt in die entscheidende Phase. Nach der CSU hat heute auch die CDU dem Koalitionsvertrag mit der SPD zugestimmt. Fest steht nun auch, wen die Union in die Regierungsmannschaft von Friedrich Merz schicken wird. Er soll kommende Woche im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Außenminister wird CDU-Politiker Johann Wadephul. Das Innenministerium übernimmt Alexander Dobrindt von der CSU. Und es gibt auch Überraschungen.
Alle Hände gehen hoch. Alle 150 Delegierte stimmen dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zu. Keine große Überraschung, eher eine Formalie heute. Der nächste Schritt in Richtung Regierungsverantwortung ist also vollbracht. Und sie sollen es richten. Die neuen Ministerinnen und Minister, persönlich ausgewählt und vorgestellt vom künftigen Kanzler Merz. Seine Mannschaft der Größe nach aufgereiht.
Ich komme gleich auch dazu, da wird das wieder besser.
3 Frauen und 4 Männer stellt die CDU für das künftige Kabinett. Neuer Außenminister wird Johann Wadephul. Das Wirtschaftsministerium übernimmt Katharina Reiche. Die Bundestagsabgeordnete Nina Wagen wird Gesundheitsministerin und Patrick Schnieder Verkehrsminister. Das neu geschaffene Ministerium für Digitalisierung soll Carsten Wildberger übernehmen. Der kommt aus der Wirtschaft, ist bislang Vorsitzender von Mediamarkt Saturn. Der Bereich Bildung und Familie geht an Karin Prien. Und Kanzleramtsminister wird Thorsten Frey. Die Erwartungen an sie sind hoch. Denn die neue Regierung sei zum Erfolg verpflichtet, betont Merz.
Wir werden in der Wirtschaftspolitik, in der Migrationspolitik, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik große Teile unserer Versprechen, die wir im zu Ende gegangenen Wahlkampf abgegeben haben, einlösen können.
Dazu sind wohl alle in der CDU bereit, auch wenn nicht alle die Personalentscheidungen von Merz nachvollziehen können.
Es ist aber auch ein offenes Geheimnis, dass wir aus Ostdeutschland natürlich darüber nachgedacht haben, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, jemanden zu haben, der in Ostdeutschland noch bekannter gewesen wäre. Das hätte auch uns genützt in den neuen Bundesländern, das hätte uns genützt auch im Hinblick auf die nächsten Wahlen.
Auch die Schwesterpartei CSU hat heute ihre Minister für die neue Regierung vorgestellt. Alexander Dobrindt soll Innenminister werden. Dorothee Beer wird für Forschung und Raumfahrt zuständig sein. Und das Landwirtschaftsministerium soll Alois Rainer übernehmen.
Wir dürfen Ressorts besetzen, die, glaube ich, perfekt zur CSU passen. Law and Order, Hightech und Heimat. Das sind die Themen.
Damit ist die Union komplett. Die SPD will ihre Ministerposten erst in ein paar Tagen verkünden, wenn die Mitglieder über den Koalitionsvertrag abgestimmt haben.
Schauen wir auf die Union. Matthias Deiß in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie sind denn die Personalentscheidungen nun zu bewerten?
Nun, ein nennenswerter Teil des Unionskabinetts kommt nicht aus der aktiven Politik. Wer den Politikbetrieb kennt, weiß, das ist nicht immer so und auch nicht ohne Risiko. Aber Friedrich Merz ging es erkennbar um frischen Wind und dass das neue Digitalministerium mit einem echten Topmanager besetzt wird, ist eine Überraschung. Diesen Namen hatte hier in Berlin jedenfalls niemand auf dem Zettel. Der Großteil des restlichen Unionsministeriums geht an Fachpolitiker, die ihren Politikbereich gut kennen. Der Regionalproport spielt für Merz bei der Besetzung seines Kabinetts offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle. Sonst wäre das kleine Schleswig-Holstein nicht gleich doppelt am künftigen Kabinettstisch vertreten. Und in 3 Unionsressorts kommen nicht die ersten Wunschkandidaten zum Zug. Bei Wirtschaft, Landwirtschaft und Digitalem hatte es zuvor Absagen gegeben. Auch das gehört sicherlich dazu, wenn man heute ein erstes Resümee zieht.
Nun sind nicht alle in der CDU mit den Personalien und dem Koalitionsvertrag zufrieden. Hat das heute den Auftritt von Friedrich Merz beeinflusst?
Ja, das war auf diesem kleinen Parteitag deutlich spürbar, etwa beim doch gedämpften Auftritt von Generalsekretär Carsten Lindemann, der ja nicht das in den Koalitionsverhandlungen zusammengestutzte Wirtschaftsministerium übernehmen wollte. Friedrich Merz weiß, dass seine 180-Grad-Wende der Schuldenpolitik viel Vertrauen gekostet hat. Er hat das auch direkt angesprochen. Er will und muss Glaubwürdigkeit nun zurückgewinnen. Man hat da ihm und seiner Union heute deutlich angemerkt, wie viel Kraft die letzten Wochen gekostet haben.
Vielen Dank, Matthias Deiß, in unserem Hauptstadtstudio. Plötzlich wurde alles dunkel, U-Bahnen und Züge blieben stehen, Geldautomaten fielen aus, Operationen in Krankenhäusern wurden abgesagt. Ein massiver Stromausfall hat am Mittag das öffentliche Leben in ganz Spanien lahmgelegt. Auch Portugal und einzelne Regionen in Südfrankreich waren betroffen. An vielen Orten der Iberischen Halbinsel kam es zu einem Verkehrschaos.
Nichts geht mehr an vielen Bahnhöfen in Spanien. Wie hier in Madrid stehen die Züge still. Tausende Passagiere kommen nicht weiter. Manche sind mit der Situation überfordert. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Meine Tochter ist gerade in Barcelona und bringt mein Enkelkind auf die Welt. Ich werde es aber wohl nicht mehr rechtzeitig zu ihr schaffen. Wir werden wohl unseren Flieger verpassen und wissen nicht, wo wir heute Abend schlafen sollen. Verkehrschaos in Spaniens Innenstädten. Ampeln fallen aus. Telefon und Internet funktionieren nicht mehr zuverlässig. Krankenhäuser können nur dank Notstromversorgung weiterarbeiten. Helfer sind im Dauereinsatz, um Menschen aus Zugtunneln oder steckengebliebenen Aufzügen zu befreien. Das öffentliche Leben in großen Teilen von Spanien steht ab dem Mittag still. Davon betroffen auch viele Touristen wie hier in Barcelona. Nicht jeder von uns hat Bargeld dabei. Und wir brauchen das Internet auf unseren Smartphones, um uns zu orientieren. Das jetzt macht alles komplizierter. Was hinter dem massiven Stromausfall steckt, ist noch unklar. Wir werden den Grund für den Ausfall herausfinden. Aktuell schließen wir keine Theorie aus. Das Wichtigste ist jetzt aber erstmal, dass unsere Häuser und Wohnungen wieder mit Strom versorgt werden. Seit dem Nachmittag haben einige Regionen Spaniens wieder Strom. Bis das komplette Land wieder normal versorgt werden kann, wird es laut zuständigem Netzbetreiber aber noch Stunden dauern.
In Madrid ist Christina Böker. Wie haben Sie den Stromausfall heute erlebt?
Ja, wir hören jetzt zumindest, dass es im Norden und im Süden erste Orte geben soll, die mittlerweile wieder Strom haben. Aber hier in Madrid läuft immer noch gar nichts. Hier gibt es keinen Strom, kein Internet, kein Mobilfunk, kein Festnetz. Wir sind tatsächlich so ein bisschen abgeschnitten von allen Informationen. Am Mittag gab es einen großen Verkehrskollaps. Die Metro war natürlich geschlossen. Wir haben gesehen, wie Menschen evakuiert wurden aus der Metro, die angstvolle Momente hinter sich hatten in den dunklen Metroschächten. Wir haben in dem Moment gerade versucht, in einem Gesundheitszentrum zu drehen. Da wurden die Leute dann, die zum Arzt gehen wollten, auch nach Hause geschickt und die dringenden Fälle in große Kliniken verwiesen, in denen es Notstromaggregate gibt. Draußen irrten derweil die Menschen umher, hatten keine Informationen. Alltag, ganz normaler Alltag, war heute in Madrid und auch in ganz Spanien letztendlich unmöglich.
Und wie gehen die Spanier nun damit um?
Ich erlebe hier die Madrilenos relativ gelassen. Sie bleiben einigermaßen entspannt. Man sieht es ja hinter mir, hier sind viele Leute unterwegs. Viele fragen nach dem Weg, viele fragen uns auch, ob wir Informationen haben, ob wir mehr wissen zu dem Ganzen. Ich denke mal, alle Menschen in Spanien, die das heute erlebt haben, werden sich an diesen Tag erinnern, weil es ein sehr außerordentlicher Stromausfall war, wie ihn Spanien auch noch nie erlebt hat. Und jetzt am Abend hoffen alle hier in Madrid, dass auch Madrid bei Einbruch der Dunkelheit endlich wieder Strom haben wird.
Danke, Christina Böker in Madrid. Ja, während die Stromversorgung in Teilen Spaniens, wie gerade gehört, wiederhergestellt ist, gibt es in Portugal offenbar noch größere Probleme. Der Netzbetreiber erklärte, die Wiederherstellung der Energieversorgung sei sehr komplex. Die Arbeiten könnten noch einige Tage andauern.
Es sieht aus wie ein letztes Aufbäumen. Auch in Portugal ist der Strom flächendeckend weg. Hier im Shoppingcenter Vasco da Gama in Lissabon nehmen es die Menschen überwiegend gelassen. Wo sonst helles Licht leuchtet, suchen sich die Besucher ihren Weg im Halbdunkel. Auch die Rolltreppen stehen still. Immerhin scheint hier der Notstrom die Beleuchtung zu retten. Wir waren ganz normal am Arbeiten. Plötzlich stürzte der Computer ab. Wir dachten, es sei ein normaler Stromausfall, wie er manchmal vorkommt. Aber dann hörten wir, es sei ein Cyberangriff. Hinweise dafür gäbe es laut Behörden aber bislang nicht. Auf den Straßen staut sich der Verkehr, die Ampeln sind ausgefallen, die Zugänge zur U-Bahn werden verschlossen. Auch die Bahnen bleiben stehen, die Reisenden versuchen auf Busse auszuweichen. Die Ticketautomaten sind außer Betrieb, in Restaurants kann nur noch bar bezahlt werden. Auch in Porto legt der Stromausfall die U-Bahn lahm. Im Dunkeln suchen die Menschen den Weg nach draußen. Laut portugiesischer Regierung sei ein Fehler in einem spanischen Verteilnetz schuld am Ausfall. Schrittweise wolle man das Stromnetz wiederherstellen.
Sebastian Kisters, Sie sind auf Mallorca, die Insel, die ja zu Spanien gehört, war nicht vom Stromausfall betroffen. Was hören Sie über die Gründe für diesen Stromausfall?
Also um Ihnen zu Hause vielleicht ein Gefühl zu geben, was hier los ist. Die Kollegin Christina Böker habe ich gerade zum ersten Mal wieder gehört seit 13 Uhr. Da konnten wir noch mal kurz telefonieren und das war es dann. Anders als Sie hatte ich hier aber die ganze Zeit Strom und konnte natürlich auch die Nachrichten verfolgen, Radio hören etwa. Pedro Sanchez hat gerade noch einmal gesagt, der spanische Regierungschef, uns stehen noch einige kritische Stunden bevor. Und es wird hier natürlich spekuliert, was könnte der Grund gewesen sein? Zum einen denkt man drüber nach, ob es ein Brand im Süden Frankreichs gewesen sein könnte, der dann auch das Stromnetz eben auf der Iberischen Halbinsel betroffen hat. Cyberattacke, auch das wird natürlich hier gemutmaßt aus spanischen politischen Kreisen, ist aber zu hören hier in Medien, dass man das für nicht sehr wahrscheinlich hält. Und aus Portugal, gerade eben gesehen im Beitrag, gibt es noch die Theorie, dass es auch ein Sonnensturm möglicherweise war. Also geladene Teilchen aus dem Weltall, die hier das Stromnetz getroffen haben. Es ist bekannt, dass das für erhebliche Störungen sorgt. Kann. Vielleicht ist auch das passiert. Zur Stunde weiß man dazu noch nicht mehr.
Danke, Sebastian Kisters nach Palma. Kann es so einen massiven Stromausfall auch in Deutschland geben? Immer wieder wird vor flächendeckenden und langanhaltenden Blackouts gewarnt, vor allem in den sozialen Netzwerken. Und diese Frage geben wir weiter an den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja, das ist sehr unwahrscheinlich und in Deutschland ja auch so nicht vorgekommen. Und das ist auch aus guten Gründen so.
Und warum ist das so?
Das deutsche Stromnetz, das deutsche Stromsystem ist redundant ausgelegt. Techniker sprechen von einer N-1-Struktur. Konkret bedeutet das, dass eine Leitung immer ausfallen kann und eine andere Leitung einspringen würde. Das heißt, wir haben mehrere Sicherungssysteme im deutschen Stromnetz. Und natürlich für den Fall der Fälle hätten wir Kraftwerke, sogenannte schwarzstartfähigen Kraftwerke, die ein solches Netz wieder aufbauen könnten. Das heißt, Deutschland ist gut vorbereitet.
Vielen Dank. Das war Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur live aus Leer in Ostfriesland. Russlands Präsident Putin hat eine dreitägige Feuerpause in der Ukraine angekündigt. Vom 8. bis zum 10. Mai sollen die Kämpfe ruhen, heißt es in einer Erklärung des Präsidialamtes. Darin fordert der Kreml die Ukraine auf, dem Beispiel zu folgen. Andernfalls werde das russische Militär reagieren. Die Feuerpause fällt mit dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai zusammen, einem wichtigen Feiertag in Russland. Diplomatisch steht Putin unter Druck. US-Präsident Trump hat ihm zuletzt mangelnde Friedensbemühungen vorgeworfen. Sirke Dietrich in Moskau, wie ist die Verkündung der Waffenruhe einzuschätzen?
Das ist vor allen Dingen natürlich erstmal sehr symbolisch zu sehen. Also aus dem Kreml hieß es heute nochmal, das sei eine Geste des guten Willens von Präsident Putin. Und die will er natürlich vor allen Dingen an diesem symbolträchtigen 9. Mai demonstrieren. Einerseits vermutlich gegenüber Donald Trump, aber auch gegenüber den internationalen Gästen, die dann hier bei der großen Parade dabei sein werden. Man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, es sind 3 Tage, auf die die Waffenruhe jetzt festgelegt wurde von Seiten von Russland. Auf das Angebot der Ukraine, die auf 30 Tage auszuweiten, ist der Kreml bislang überhaupt noch nicht eingegangen und ignoriert das auch vollständig. Allerdings hieß es hier heute nochmal, Russland sei definitiv bereit zu Gesprächen mit der Ukraine. Allerdings müsse Kiew auf Moskau zukommen und da den ersten Schritt machen.
Sirke Dietrich, vielen Dank. Seit dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag versammeln sich in Rom Kardinäle aus aller Welt. Wie der Vatikan mitteilte, haben sie sich jetzt auf einen Termin für die Wahl des neuen Papstes geeinigt. Demnach beginnt das Konklave am 7. Mai. Die Papstwahl findet in der Sixtinischen Kapelle in Rom statt. Eine zeitliche Begrenzung gibt es nicht. 135 Kardinäle sind wahlberechtigt. Wie viele tatsächlich teilnehmen werden, ist noch offen. Auf der Terrasse dieser Bar auf Sylt entstand vor knapp einem Jahr ein Partyvideo, das bundesweit für Empörung sorgte. Junge Menschen singen in der Aufnahme rassistische Parolen. Gegen einen Beteiligten hat das Landgericht Flensburg nun einen Strafbefehl erlassen, weil er einen Hitlergruß angedeutet habe. Alle weiteren Verfahren wegen Volksverhetzung wurden hingegen von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Zugeschaltet ist unser Rechtsexperte Frank Bräutigam. Wie begründet die Staatsanwaltschaft ihre Entscheidung?
Ja, die Begründung lautet, die Parole Ausländer raus allein ist nicht als Volksverhetzung strafbar. Hinzukommen muss dafür immer, dass eine Äußerung geeignet ist, zum Hass aufzustacheln oder zur Gewalt aufzufordern. Und diese zusätzlichen Punkte sieht die Staatsanwaltschaft auf der Sylter Party nicht. Ein Beispiel dafür auch, dass die Meinungsfreiheit eine ganze Menge erlauben kann und dass geschmacklose, gesellschaftlich heftig diskutierte Äußerungen nicht automatisch strafbar sind, was auch das Bundesverfassungsgericht schon häufig betont hat. Weil es hier um einen Fall im Grenzbereich ging, haben die Ermittler ihn intensiv geprüft. Die Entscheidung ist aber kein absoluter Freibrief, die Parole ungestraft zu grölen. Es kommt eben auf die konkreten Umstände an. Und die obersten Gerichte haben über die aktuellen Fälle bislang noch nicht entschieden. Ein Strafbefehl gibt es aber für eine Geste auf der Party, die laut Gericht dem Hitlergruß zum Verwechseln ähnlich war.
Vielen Dank, Frank Bräutigam. Ja, so sieht er aus, der Blick des Arztes in die elektronische Patientenakte. Die Testphase ist vorbei. Von morgen an wird die EPA bundesweit eingeführt. Zunächst freiwillig. Ab Herbst müssen Patienten dann aktiv widersprechen, wenn sie nicht mitmachen wollen. Die Akte soll einen schnellen Einblick in die Krankengeschichte eines Patienten geben. Das könnte helfen, zum Beispiel doppelte oder gar schädliche Maßnahmen zu vermeiden.
Hier in der Rheuma-Ambulanz in Hamburg haben sie die elektronische Patientenakte seit Mitte Januar getestet. In der Regel laufe es mittlerweile, die Akte zu befüllen. Die Rheumatologin findet gut, dass Ärzte darin künftig schnell alle wichtigen Patientendaten finden können sollen.
Mehr Information bedeutet hier eindeutig mehr Sicherheit für den Patienten.
In der elektronischen Patientenakte sollen zunächst Befunde, verordnete Medikamente und zu einem späteren Zeitpunkt auch Röntgen, MRT-Aufnahmen sowie der Impfpass gespeichert werden.
Es ist das größte Digitalisierungsprojekt, welches wir in Deutschland bisher gemacht haben. Es ist tatsächlich in der Digitalisierung eine Zeitenwende.
Der Chaos Computer Club hatte vor einigen Monaten massive Sicherheitsmängel entdeckt. IT-Sicherheitsexperten sehen immer noch die Gefahr, dass künftig Millionen von Patientendaten gehackt werden könnten. Zudem gibt es Kritik, weil die Versicherten keine Möglichkeit hätten, einzelne Dokumente nur bestimmten Ärzten zur Verfügung zu stellen.
Heißt, meine Zahnärztin, meine Heilpraktikerin, jeder kann dann auf psychologische Informationen, auf irgendwelche Röntgenbilder, auf irgendwelche Gutachten, auf Protokolle, auf die ganzen Abrechnungsdaten komplett zugreifen, obwohl der Bedarf gar nicht gegeben ist.
Der scheidende Bundesgesundheitsminister verweist darauf, dass Patienten bestimmte Befunde, etwa bei psychiatrischen Erkrankungen, aber komplett löschen können.
Die Zuschauer des DDR-Sandmännchens kannten Urte Blankenstein als Frau Puppendoktor Pille mit der großen runden Brille. Nun ist die Schauspielerin in Berlin gestorben.
Habt ihr aber trotzdem mal Kummer oder Sorgen? Na, dann schreibt gleich morgen und Kinder.
Im Sandmännchen-Abendgruß gab sie Kindern 2 Jahrzehnte lang Tipps, zum Beispiel für Ernährung und Gesundheit. Auf der Bühne trat sie auch später immer wieder als Frau Puppendoktor Pille auf. Blankenstein wurde 81 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 29. April.
Das sonnige und trockene Hochdruckwetter setzt sich fort und die Temperaturen steigen weiter an. Heute Nacht ist der Himmel meist klar, nur im Norden ziehen Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Morgen gibt es wieder viel Sonnenschein, im Norden noch ein paar Wolken. Ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko besteht am Nachmittag über den Bergen im Süden. In der Nacht in einigen Höhen im Südwesten noch 12 Grad, im Osten und in Tallagen regional Bodenfrost. Morgen Höchstwerte um 20 Grad oder darüber. Am wärmsten wird es am Rhein mit bis zu 26 Grad. Am Mittwoch weiter sonnig. In der Nordhälfte neben Sonnenschein auch mal kompaktere Wolken, aber kein Regen. Am Donnerstag meist sonniges Feiertagswetter und noch wärmer. Am Freitag im Süden weiter sonnig, sonst von Norden her dichte Wolken mit Schauern und Gewittern.
Um 22.15 Uhr spricht Jesse Wellmer in den Tagesthemen mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auch über Kritik an der Personalauswahl für die Unionsminister. Und wir bringen Sie auf den neuesten Stand über den massiven Stromausfall in Spanien und Portugal. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.